So, nachdem die Technik jetzt eingerichtet ist.
Das dauert ja dann doch immer eine Weile.
Naja, es hat jetzt nur 10 Minuten gedauert. Im Vergleich zum letzten Mal ging es fix. Zurück zu den Büchern.
Ja, zu den Büchern, genau. Philipp kommt nochmal zurück. Mhm. Das kann schon mal passieren, dass man sich zu Hause verläuft.
Ach, der hat vergessen, wo der Ausgang ist.
Ja.
Ja, herzlich willkommen zum Bücherpodcast, mein Freund der Baum. Mhm. Ich bin Andreas. Herzlich willkommen, Andrea.
Hallo Andreas, guten Morgen. Wir sind früh dran heute.
Ja, es ist hier Ortszeit 9 Uhr. Ich glaube nicht, dass wir schon mal so früh gesendet und aufgezeichnet haben.
Also 9.23 Uhr, um uns jetzt nicht heroischer zu machen, als wir sind.
Ja, also 9 Uhr war angepeilt.
9 Uhr war angepeilt.
Ich habe es gesagt, ich fahre wieder Auto. Und bin deswegen jetzt immer und überall zu spät, weil der Vorteil am Fahrradfahren und auch an öffentlichen Verkehrsmitteln ist, dass man einfach viel verlässlicher irgendwo ankommt. Es kann schon sein, dass es dann mal 10, 20 Minuten länger dauert, aber man weiß es eben vorher genauer.
Wenn man ein bisschen Übung hatte, ja. Also ich habe neulich festgestellt, als ich 20 Minuten an der Bushaltestelle gestanden habe, dass es Busse gibt, die nur alle 20 Minuten fahren.
Ja, die gibt es. Dass es ja auch in Berlin gibt, verwundert. Aber doch, stimmt, natürlich eine ganze Menge sogar.
Der 140er Richtung Ostbahnhof durch Kreuzberg durch, hat einen ganz, ganz langen Takt. Und
es gibt auch von mir aus da am Rosa-Luxemburg-Platz so einen Bus Richtung Hauptbahnhof, wo man auch denkt, es ist eigentlich die schnellste Verbindung zur Welt. Der fährt auch alle 20 Minuten. Aber das muss man wissen.
Genau.
Und die Leute, die dort pendeln, die wissen das auch. Die stehen da immer mit ihren Rollkoffern und wissen das ziemlich genau. Das Problem entsteht dann, wenn die Busse nicht zu spät, sondern zu früh sind. Dann wird es ärgerlich.
Genau.
Damit wären wir schon fast im Thema. Wir haben heute 4 Bücher aus den 70er Jahren ausgesucht. Eine Zeit, die völlig anders war. Ich kann sagen, über das Buch, was ich gelesen habe, das machen wir vielleicht nachher, dass das Autofahren noch eine ganz andere Rolle gespielt hat früher. Es war noch viel romantischer als heute. Man saß zum Beispiel, es gibt eine Szene, das ist eine Liebesgeschichte, Christoph Meckel-Licht, da sitzen die beide zusammen und unterhalten sich, während der Wagen warm läuft. Ja, das ist was, das es heute gar nicht mehr so gibt. Ich würde auch bestreiten, dass es damals notwendig war, aber man hatte sich eben diese Zeit genommen, wie man sich auch die vielen, vielen Zigarettenpausen genommen hat.
Das stimmt, Zigarettenpausen spielen eine ganz extrem große Rolle. Also überhaupt hat man ungesünder gelebt, glaube ich, damals mit mehr... Oder auch kürzer, ja, vielleicht auch kürzer, ja.
Wir können ja mal anfangen mit dem Buch, was wir beide gemeinsam gelesen haben.
Genau.
Jörg Fauser, Mann und Maus.
Genau, wobei ich sagen würde, Mann und Maus steht so ein bisschen stellvertretend für Jörg Fauser im Allgemeinen und Besonderen. Der hat ich habe ja den ganz großen Wälzer, der diese Werkausgabe und habe mir da erstmal mühsam raussuchen müssen, was genau Mann und Maus denn jetzt eigentlich umfasst. Das ist der Erzählband zweiter Teil.
Ist eigentlich auch nicht so wichtig, weil das sowieso im Nachhinein nach seinem Tod zusammengefasst wurde. Jörg Fauser war ein Meister der kurzen Form, würde ich sagen, kurze Geschichten, Stories, ein paar Seiten lang.
Ja, genau.
Vielleicht zu Jörg Fauser, der war ja ein Journalist, hat in Frankfurt und in Berlin gelebt im Wesentlichen.
Kurz auch mal in München.
Ja. Und auch mal in München. Also das waren die Städte, die damals wichtig waren, so für auch fürs geistige Leben, würde ich mal sagen, in Westdeutschland. Und ist früh gestorben.
Mit 43. Auf der Autobahn, auf der A3.
Ja, aber nicht als Autofahrer.
Nein, als Fußgänger.
Als Fußgänger. Mhm. Das ist eine ganz skurrile Sache. Und er ist im Prinzip gestorben wie eine seiner Figuren in seinen Geschichten, würde ich sagen. Man weiß von ihm, dass er... Die A3 ist das nicht in Frankfurt, ja, nicht wahr?
Ich weiß es ehrlich gesagt nicht genau.
Gut, dann wollen wir nicht weiter spekulieren. Er war in einer Kneipe, in einer seiner Stammkneipen und ist dann um 3 Uhr nachts noch gesehen worden, hat sich groß verabschiedet, so nach dem Motto, ich gehe nach Hause und ist dann im frühen Morgen angefahren worden auf der A3 als Fußgänger. Was da wohl passiert ist.
Ne? Was da wohl passiert ist.
Hat er vielleicht nochmal Durst bekommen oder so zu Hause und sich dann verlaufen oder so.
Aber sich auf der Autobahn zu verlaufen ist natürlich, also ist einer der Kiosk ist auf der anderen Seite und man denkt, das ist der kürzeste Weg und morgens um 5 kommt ja keiner. Mhm. Aber
das war ja damals auch mit den Kneipenöffnungszeiten noch nicht so wie heute in Berlin. Also dass eine Kneipe bis 3 offen hatte, war sowieso, glaube ich, die Ausnahme.
Und Berlin ist ja immer noch eine Ausnahme, das darf man ja auch nicht vergessen.
Ja.
Das stimmt. In München morgens um 4 noch ein Bier zu kriegen,
ist schwierig.
Ist nach wie vor schwierig.
Aber möglich. Ja. Ne? Es gibt dann auch diese Cafés, die sehr früh öffnen und diese Geschichten, die so um 4 Uhr öffnen. Das gibt's auch. Ne? So Pressecafés und sowas.
Pressecafés, ist das so?
So ist das, ja. Naja, Jörg Fauser, und wenn wir jetzt annehmen, dass er nochmal Durst bekommen hat, dann ist er vielleicht auf dem Weg gewesen zur Autobahnraststätte, weil das ist eine der Möglichkeiten, wo du eben außerhalb der Öffnungszeiten noch Alkohol bekommst.
Das ist eine der Möglichkeiten, ja. Also ich habe auch natürlich kurz überlegt, irgendwie, wie wahrscheinlich ist das, dass er das mit Absicht gemacht hat, weil so ein richtig, also ein richtiges Ja zum Leben hört man aus den Geschichten jetzt auch nicht
raus. Ja, das ist immer schwer zu sagen. Da gibt es natürlich immer verschiedene Faktoren. Gerade wenn Alkohol im Spiel ist, auch so eine übertriebene Unvorsicht. Ja, also
auch so eine mutwillige Unvorsicht.
Ja, oder auch nach dem Motto, ist ja sowieso alles egal, ich will ja sowieso nicht mehr leben und weiß ja sowieso nicht, wie ich aus dem Leben komme. Und dann riskiert man zu viel. Das ist, glaube ich,
so eine Mischung irgendwie.
Oft so eine Mischung. Ja, ja. Wenn er überlebt hätte und morgens aufgewacht hätte, hätte er es vielleicht auch bereut. Nicht wahr? So, aber reden wir einfach über seine Geschichten. Welche hat dich denn am meisten beeindruckt?
Also ich muss gestehen, ich habe die jetzt quasi jetzt nur noch so jede zweite gelesen, weil ich den Fauser damals, als das erschienen ist, 1994 tatsächlich das erste und letzte Mal gelesen habe und den damals auch so ein bisschen zur Seite gelegt habe, weil ich dachte, naja, es erschöpft sich natürlich sehr in dieser Beschreibung dieses Säuferzustands so ein bisschen, also so ein bisschen so ein deutscher Charles Bukowski, so kam mir das vor.
Ehrlich gesagt war das auch mein Gedanke, als ich dieses Buch las, so etwa nach der Mitte, wo ich dachte, kann man wirklich nur über Alkohol schreiben? Und man kann nur über Alkohol schreiben.
Man kann nur über Alkohol
schreiben. Ja, und es gibt dann manchmal Geschichten, wo du denkst, okay, jetzt spielt Alkohol nicht so eine ganz zentrale Rolle. Es ändert sich dann aber doch, weil dann doch alles wieder im Suff geschieht.
Ja. Und wenn es nicht um Alkohol geht, dann geht es halt um Nutten oder um Drogen.
Genau, so. Alkoholverwandte oder alkoholnahe Verhaltensweisen.
Genau, also es geht um Sucht, es geht irgendwie Sucht. Eigentlich immer um Sucht. Genau. Und ich denke, das war halt auch so seine Antriebskraft und natürlich auch gleichzeitig die Bremskraft. Und das ist natürlich die Frage, inwieweit gibt das eine gute Geschichte? Also die Geschichten sind ja, es ist immer die gleiche Geschichte.
Es ist immer die gleiche Geschichte, genau. Ja. Es ist immer die gleiche Geschichte, der Säufer geht los oder der Süchtige geht los, wie er immer losgeht, um seiner Sucht nachzugehen. Sucht hat ja auch sowas Ordnendes, den Tag Ordnendes in einer gewissen Weise. Und dann eigentlich ja das große Erzählmotiv überhaupt. Ja, ein Mensch versucht etwas zu bekommen und hat Schwierigkeiten auf dem Weg dorthin, es zu bekommen. Und dann es entstehen wahnsinnige Reisen, ja, Odysseen in diesen Kneipenlandschaften, wo andere Süchtige, wenn man es so nennen will, da sind seltsame Gestalten vom Leben in der einen oder anderen Weise gezeichnet, die ihre Geschichten mitbringen. Handys gab es damals früher auch nicht, ne?
Nee, Handys gab es auch nicht. Ich habe jetzt natürlich die Wahl, mein Handy jetzt irgendwie ganz weit weg.
Ach, lass es liegen.
Ja, genau. Und Frauen kommen eigentlich nur vor als Suchtverhinderinnen.
Naja, wenn sie als Huren unterwegs sind, was recht häufig ist, nicht wahr?
Das ist recht häufig, ja, genau. Dann wird das halt so mitgenommen. Halt oft auch in dieser ungestalten Form. Das ist natürlich auch mal so ein bisschen trostlos, eklig, verzweifelt, traurig, existenziell fürchterlich wird.
Ja, ist interessant, in dieser Geschichte, nach der dieser Band benannt ist, Mann und Maus, da die übliche Sache, er ist auf dem Weg in die Kneipe und also eher, sag ich mal, einer seiner vielen Hauptfiguren, die ihm alle, glaube ich, ähnlich sind. Und dann sieht er diese Nutte und fängt mit ihr gar nichts an, sondern spielt das nur im Geist durch, im Kopf durch, wie das dann wohl wäre und nimmt im Prinzip auch, also am Anfang ist quasi diese Geilheit auf das, was man da sucht und nimmt aber das Ende quasi gedanklich schon vorweg, wenn es dann vorbei ist und dann irgendwie dieses ganze Lieblose und Schmutzige und Gewöhnliche dabei zutage kommt und die große Enttäuschung.
Genau. Ja, das also schale Widerwärtige ja schon
das fast. Das schale Widerwärtige.
Also der zerfallende Körper, also der Tod wohnt da natürlich auch immer.
Und das hat jede Art von Süchten, die er kennt, eben, man hat eben, dieser Moment der Glückseligkeit wird eigentlich gar nicht mehr erreicht. Ja, selbst durch diese vielen Schnapsmengen, die da sind, auch durch Heroin und andere Drogen spielen ja eine Rolle. Was meiner Ansicht nach auch zur Sucht dazugehört, ist der Drogenhandel. Er schreibt öfter über Drogenhändler und diese Geschichten, wie die da in alten Mercedesen durch die Türkei fahren und mal spannend.
Er hat ja wohl auch lange in Istanbul gelebt.
Genau, er hat diese Leute zumindest gekannt.
Genau.
Und diese Gefahr, ne, das ist eben auch also das Unterwegssein unter Gefahr, hinter jemandem her oder hinter mir ist jemand her, ist auch ein Suchtfaktor.
Ja, ja, und natürlich auch trotzdem dieses Ziellose dabei. Also das ist auch immer so ein Roadmovie, weil man das ja nicht für sich selber tut irgendwie, sondern man ist so Bote für irgendwas und es hat immer sowas wenig. Ja. Das ist ähnlich wie auch diese Sucht. Ja, so man macht das, weil man das tun muss, aber man weiß eigentlich gar nicht genau. Es gibt keinen Sinn darin.
Also naja, die Sucht ist der Sinn.
Genau, genau. Aber die ist ja im Endeffekt trotzdem natürlich irgendwie nicht sinnstiftend.
Das würde ich so nicht sehen.
Das ist eine Strukturierung.
Das ist ja der eigentliche Problem. Das ist ja das eigentliche Problem für Süchtige, die dann entziehen und ihre Droge nicht mehr haben, dass ihnen danach der Sinn fehlt und die Ordnung eigentlich auch.
Ja, ich wollte gerade sagen, es ist kein Sinn, aber es ist eine Struktur.
Eine Struktur,
also der Sinn besteht in der Struktur, aber nicht in der Erfüllung. Also es besteht eigentlich in der permanenten Verhinderung dieser Erfüllung.
Genau.
Oder irgendeiner Erfüllung.
Ja. Und die meisten Süchtigen, denen gelingt es leicht, eigentlich von ihrer Sucht erstmal zu entziehen. Dieser Entzug, das ist gar nicht so schwer, wie alle immer denken, aber dann danach sozusagen in der Nüchternheit, ohne das zu leben, was einem vorher den Tag geordnet hat, das ist das eigentlich Schwierige.
Ja, ja.
Da gibt es dann andere Süchte, die dann wieder den Tag ordnen. Ja. Trotzdem, was mich gewundert hat oder die Frage, die ich habe, vielleicht auch an dich, ist, wie bewertest du seine Geschichten? Ist es eigentlich fesselnd oder ist es dann eher doch langweilig?
Also eher, ich dachte mir, wenn ich das damals gelesen hätte, zu der Zeit, als ich auch Charles Bukowski gelesen habe, also in der Pubertät, mehr oder weniger, hätte ich das bestimmt fesselnd gefunden, weil das natürlich einen Kosmos eröffnet, den man so nicht kennt. Mhm. Also das ist ja ein Maß an Destruktivität, was man so als junger Mensch irgendwie noch faszinierend findet.
Genau.
Nur das liest man ja zusammen mit Hermann Hesse und keine Ahnung.
Ja.
Ne, also man, das ist auch wieder das Coming of Age. Und da ist ja auch jemand, finde ich, der in so einer ewigen Pubertät stecken geblieben ist. Also deswegen findet man das, glaube ich, als Erwachsener irgendwann nicht mehr so interessant, weil man weiß, wie gesagt, der Tod wohnt da schon drin. Das findet man, glaube ich, als junger Mensch irgendwie noch faszinierend. Als älterer gruselt es, glaube ich, einem einfach nur. Auch weil man, also mich macht das traurig in erster Linie. Also mich macht das so ein bisschen traurig und verzweifelt. Was ich an den Geschichten spannend finde, ist halt so ein Sittenbild aus den 70ern oder 80ern.
Absolut.
Also ich sehe das als historisches Dokument. Eher so lese ich das. Das ist ja auch eine Zeit, diese frühen 80er der Bundesrepublik, der alten Bundesrepublik, die kommen einem ja vor wie, das ist so weit weg. Das ist unendlich weit weg. Das ist so was Arktisches hat das irgendwie. Ja. So eine Kälte, die dem Inneren wohnt. Mhm. Und man hatte auch das Gefühl, das ist so ein unbeheiztes, besetztes Haus irgendwie, in dem lauter Ex-Punks und Ex-68er irgendwie so selbstgedrehte Kippen und irgendwie, also es ist sowas ganz, es ist weit weg, es ist unterkühlt, es ist so ein Sittenbild der alten Bundesrepublik.
Ja, man fragt sich eigentlich, oder ich frage mich das manchmal, was eigentlich passiert wäre, wenn die Mauer nicht gefallen wäre, was aus dieser Bundesrepublik eigentlich geworden wäre oder wie sich das weiterentwickelt hätte. Denn tatsächlich ist es so, und mir ist es damals eigentlich auch so vorgekommen, dass die Welt ziemlich alt war. Also man hat nach dem Krieg alles aufgebaut und die Fassaden relativ schnell repariert. Es war so ein bisschen alles im Provisorium und dieses Provisorium begann schon zu altern. Also das funktionierte alles nicht mehr so richtig. Das war für kurze Zeit wieder so hingerichtet, hätte ich jetzt fast gesagt.
Ja,
die Fassaden schnell überpinselt, das bröckelt dann schon wieder so ein bisschen ab.
Ja, oder auch natürlich dieser Wiederaufbau. Es wurde ja auch diese Illusion, also dieses Versprechen der Moderne irgendwie, das hat ja tatsächlich so 20, 30 Jahre funktioniert. Ich sage mal so in den 60ern, 70er, Anfang der 70er vielleicht gerade auch noch. Aber interessant ist ja auch, dass zu der Zeit so ab Mitte der 70er kein wirklich neues Design oder keine wirklich neue Architektur mehr kam. Da kam ja dann Postmoderne und alles. Mhm. Also da merkt man ja, wie das alles so schal wurde und glaube ich, so ein Innehalten dann plötzlich da war oder so ein Auslaufen, weil die Energie raus war. Und dann ging das in so eine unendliche Stagnation rein. Natürlich auch mit dieser Kohl-Ära, die ja nicht mehr zu enden schien.
Ja.
Und es ist eine gute Frage, was da draus geworden wäre. Also es war klar, das kann so eigentlich nicht weitergehen.
Gute Frage. Das ist einem natürlich dann damals doch nicht so vorgekommen, beziehungsweise ich erinnere das so, dass die Angst vor dem Atomkrieg oder die Angst auch vor der Umweltzerstörung unheimlich groß war, sodass ich eigentlich in der Zeit als junger Mensch immer das Gefühl hatte, es geht was zu Ende, sowieso schon. Ein paar Jahre noch. Das war ja dann auch so. Es hat sich, wurde dann eben doch nur anders, als alle gedacht haben. Aber das Gefühl war da, aber es hätte natürlich auch noch ewig so weitergehen können. Ne? Wenn die Sowjetunion noch mehr Ressourcen gehabt hätte, hätte das noch 20 Jahre oder noch länger so weitergehen können und wäre noch mehr erstarrt, vermutlich.
Ja, ist halt so die Frage, ob solche Systeme nicht irgendwie irgendwann halt implodieren, genauso wie sie implodiert sind. Mhm. Also, dass halt einfach so eine Stagnation halt einfach gar nicht ewig geht. Ich weiß es nicht, keine Ahnung.
Ja. Gut, Jörg Fauser, Mann und Maus. Was hast du denn mitgebracht?
Ich habe den Thomas Pynchon mitgebracht, Die Enden der Parabel. Das gilt ja als eines der großen Meisterwerke der Nachkriegsliteratur.
Ist das so?
Ich war ganz überrascht, dass du Thomas Pynchon eigentlich gar nicht...
Naja, ich kannte ihn schon, aber ich habe noch nichts von ihm gelesen.
Ja. Ich glaube, das liegt wahrscheinlich daran, dass du ihn nicht mögen würdest.
Kann gut sein.
Weil das ist nämlich genau die Sorte Literatur, ich habe das ja jetzt auch nochmal in die Hand genommen, von der du meintest, die findest du eigentlich nicht so spannend. Also er ist ja so ein Vertreter der Postmoderne tatsächlich, was im Prinzip nichts anderes heißt wie... dass es sehr, sehr schwierig ist, sich mit irgendwas oder irgendwem zu identifizieren. Also du hast eine Unzahl von Erzählsträngen, du hast ein unüberschaubares Arsenal von Protagonisten und Nebenfiguren, also bestimmt 200 irgendwie, die, wo man ständig das Bedürfnis hat, irgendwie Strukturbäume zu zeichnen und um zu wissen, wer eigentlich wann was, wo und warum gemacht hat. Und Tatsache, es ist auch gar nicht so wichtig, wer jetzt wann was, wo und warum macht.
Das habe ich vermutet.
Genau, weil es tatsächlich darum geht, eigentlich so ein Gedankengebäude zu errichten. Oder vielleicht auch gar nicht so sehr ein Gedankengebäude als so ein emotionales Konstrukt vielleicht auch, wo aber so die eigentliche Emotion natürlich gar nicht mehr zugänglich ist. Also
ist die Struktur der Geschichte denn deswegen so kompliziert, weil sie so kompliziert ist, oder ist sie so kompliziert, um zu verschleiern, dass es gar keine Struktur gibt?
Also ich glaube, in der Postmoderne ist ja beides immer so ein bisschen...
Beides der Fall,
genau. Ich glaube, da muss man auch gar nicht groß drum rumreden. Ich glaube, so aus der Retrospektive gesehen hat die natürlich auch einfach ganz große Schwächen. Also ich dachte interessanterweise, weil wir haben jetzt ja letztes Mal zwei Vertreter so der kurzen Form gehabt, den Wolfgang Herrndorf und den Fauser. Und ich denke manchmal, wenn die alle Ideen, die sie hätten, zusammenschmeißen würden und das auf irgendwie, wie viel hat der hier... 1200 Seiten auswalzen würden, würde auch so ein Roman bei rauskommen.
Na gut, man hängt ganz viele
Ideen, die man hat, einfach baut die irgendwie zusammen und dann kommt was bei raus oder auch nicht.
So funktioniert ja auch moderne Kunst. Ne? Also man hat das Material, man hat den Künstler und man hat eben noch den Zufall beziehungsweise die Wirkung, die nicht richtig abschätzbar ist. Und es kommt was Gutes mal dabei raus und mal was nicht so Gutes. Ne?
Ja,
oder Kunst überhaupt, kann man vielleicht sagen. Ne?
Ja, naja, gut, ich glaube, ja, das würde ich jetzt noch nicht unterschreiben unbedingt.
Vielleicht, um es genauer zu sagen, was ich typisch für moderne Kunst finde, ist, dass man sich eben von nicht mehr versucht, der Perfektion anzunähern.
Ja, es ist eher so eine Art Sampling, mit so einem Ist-Zustand. Aber ja, weiß ich auch nicht. Ich glaube, die Perfektion sieht anders aus in der Kunst heutzutage. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt nicht so weit wegführt, weil ich glaube, was beim Künstler entscheidend ist, ist, den richtigen Moment zum Aufhören zu finden. Das ist wahnsinnig schwierig. Also es ist eine der größten, oder die Kunst überhaupt bei der Kunst.
Auch beim Erzählen.
Ich glaube, weiß ich nicht.
Insofern ist ja jemand wie Fauser und Herrndorf können das ja dann besser in der kurzen Form, das dann auch mal so stehen zu lassen. Ne? Diesen Moment zu erzählen oder zu versuchen, diese kurze Geschichte, die nur wenige Sekunden dauert, zu erklären auf wenigen Seiten und dann weiterzugehen.
Ne? Sind ja eigentlich bei Fauser sind es ja so Beobachtungen eher als jetzt wirklich Erzählen.
Genau.
Also bei einer Erzählung würde ich sagen, ist ja immer noch so, dass man versucht, irgendwie eine Geschichte zu transportieren. Bei Fauser habe ich das Gefühl, es sind Beobachtungen, weil er, glaube ich, zu depressiv ist, um eine Geschichte zu haben. Eine Geschichte bedeutet ja immer so ein Ja zu irgendwas. Also, dass man glaubt, man könnte irgendwas mit einem Anfang, einem Höhepunkt und einem Ende erzählen. Und wie du schon gesagt hast, das Ende ist bei ihm so vorweggenommen, da ich immer das Gefühl habe, dass ich dann in der Betrachtung erschöpft oder da vielleicht Trost findet oder dass die einzige mögliche Art ist, sich der Welt noch anzunähern.
Ja.
Nochmal die Beschreibung. Das ist bei Pynchon natürlich anders. Also bei Pynchon geht es ganz klar um was.
Worum geht es denn in dem Buch?
Es geht um was geht's? Es ist wirklich schwierig, in drei Sätzen zusammenzufassen. Es geht um den Zweiten Weltkrieg. Es geht im letzten beiden Jahr des Zweiten Weltkriegs, die Jahre 44 und 45, aus englischer Perspektive.
Ist das quasi eine Agentengeschichte?
Nee, das ist keine Agentengeschichte. Es ist, es gibt zwei Erzählstränge, an denen sich das lang hangelt. Der erste Erzählstrang ist der einer Untergruppe der psychologischen Kriegsführung, das ist die Psi-Abteilung des englischen Geheimdienstes, wo sich alle möglichen kuriosen und skurrilen Gestalten zusammenfinden, die alle irgendeine übersinnliche Fähigkeit haben. Also sie können mit dem Jenseits reden, sie können, sie sind konditioniert auf bestimmte Verhaltensweisen und können damit irgendwie bestimmte Leute manipulieren irgendwie, sie können Gedanken lesen, sie können was auch immer. Und das, die werden natürlich von allen anderen ein bisschen belächelt, aber auch ein bisschen gefürchtet, weil ganz klar ist, die haben tatsächlich diese Fähigkeiten. Ja. Also das zweifelt keiner wirklich an. Es hat nur noch keiner rausgefunden, für was man dich jetzt wirklich einsetzen kann. Und dieses ganze Ding ist so ein selbsterhaltendes Konstrukt irgendwie. Da gibt es aber auch noch 7 Forscher, die das Buch haben, die irgendwie wissen, also diese Psi-Abteilung auch ins Leben gerufen haben, die irgendwie wissen, warum sie das tun. Und das ist so eine Art Geheimbund. Und die sind aber momentan alle auf jeden Fall wahnsinnig damit beschäftigt, irgendwie zu berechnen, wo die V2 runtergehen wird. Also ist klar, die Deutschen haben diese letzte Geheimwaffe, die tatsächlich auch als große Bedrohung wahrgenommen wird. Also über die Deutschen wird auch immer mit großer Achtung und großem Respekt gesprochen. Also die gelten als die anderen Irren da auf der anderen Seite, die irgendwas total Irres, aber irgendwie auch Geiles machen. Ja. Also. Und die Frage ist die ganze Zeit, wie schaffen wir das trotzdem zu verhindern, dass London von dieser V2 irgendwie in Schutt und Asche gelegt wird? Weil es ist klar, wenn die Deutschen das schaffen, und sie haben es eigentlich schon geschafft irgendwie, dann wird es echt schwierig.
So. Finde ich eine ganz tolle Geschichte oder Ausgangslage für eine Geschichte.
Es ist eine tolle Geschichte.
Ich frage mich dabei, ist vielleicht unnütz diese Frage, ob es diese Truppe wirklich gegeben hat.
Ich bin mir jetzt sogar ziemlich sicher, dass es die gegeben hat.
Ja. Ich weiß, dass es die in der Sowjetunion, dass man da lange geforscht hat, übersinnliche Phänomene versucht hat zu erforschen und lange auch systematisch, natürlich immer mit dem Hintergedanken, das dann auch irgendwie nutzen zu können, militärisch.
Ja, und das Tolle ist,
dass die Deutschen in Nordafrika, als sie noch in der Lage waren, in Nordafrika da Truppen hinzuschicken und Gebiete zu erobern, die haben zum Beispiel Wünschelroutengänger gehabt, die Wasser gesucht haben. Ist ja auch eine außersinnliche oder nicht erklärte Fähigkeit.
Und waren sehr erfolgreich?
Ja, natürlich. Ja. Das hat funktioniert. Ja. Also neben anderen Methoden natürlich hat das funktioniert. Ja. Und deswegen wurden die immer eingesetzt.
Ah, interessant. Ja, man müsste dem tatsächlich mal nachgehen. Also er beschäftigt sich, also der Protagonist ist jemand, der zum Beispiel immer da, wo er zuletzt eine Erektion hat oder mit einer Frau geschlafen hat, schlägt kurz danach die V2 ein.
Oh.
Deswegen wird er quasi als Versuchskaninchen benutzt. Und hier im Laufe des Buches stellt sich heraus, dass er darauf konditioniert wurde als Kind von einem dieser irren Wissenschaftler, dass es irgendeine Verbindung zwischen ihm gibt, zwischen dieser Bombe, zwischen dieser V2, dieser imaginierten Bombe und seinem Trieb, also seiner Triebhaftigkeit. Und darauf basiert eigentlich dieses ganze Buch, oder? Das ist so dieser Leitfaden, dass diese Verbindung zwischen eigentlich Sex und Gewalt hergestellt wird. Und damit eigentlich versucht auch wird zu erklären, wie dieser Faschismus überhaupt zustande kommen konnte. Also dieses Libidinöse eines Volkes anzuzapfen, um es zu manipulieren, um es dadurch aber auch zu einer quasi übermenschlichen Leistung zu treiben.
Finde ich auch sehr interessant. Interessant finde ich auch, dass er das ja dann offenbar nicht nur den Deutschen unterstellt, was ja keine Kunst ist, das waren ja einfach Faschisten, sondern vielleicht auch zum Teil den Engländern, den kriegsführenden Engländern, ne? So eine Art von.
Absolut, und auch den Amerikanern. Also der Slothrop, der Protagonist, ist Amerikaner. Das finde ich auch das, was das Buch so lesenswert macht. Es wird kein Unterschied zwischen den Sieger- und den Verlierermächten quasi gemacht. Das ist ein einziger, es ist halt die Menschheit so, und das sind einfach nur verschiedene Ausformungen von Machttrieb, Triebhaftigkeit überhaupt. Also es geht darum, wie so ein kontrollierter Wahnsinn Menschen dazu treibt, bestimmte Dinge zu tun.
Das schmeichelt natürlich die armen Seelen der Kriegsverlierer, ne? Also unsere armen Seelen.
Ich weiß nicht, ob es schmeichelt. Es liegt vielleicht eine Art von Trost. Es liegt vielleicht eine Art von Trost darin, dass man jetzt erstmal nicht verurteilt wird in dem Sinn.
Es ist ja aus Sicht der Engländer, sagen wir mal, glaube ich, einfacher, sich den Zweiten Weltkrieg so vorzustellen, gut, da war das Böse und wir waren das Gute und das Gute hat gesiegt, anstatt dass er so zu sehen, na gut, das waren zwei irre Systeme und das eine irre System hat gewonnen, weil es stärker war, aber nicht, weil es sozusagen weniger irre war. Das ist ja nicht so eine schöne Vorstellung. Ich halte es übrigens auch nicht für richtig. Aber vielleicht auch provokativ gemeint, oder?
Es ist natürlich eine Riesenprovokation, aber Pynchon provoziert ja auch gerne mal.
Ja, ist er eigentlich, kann man ihn den Punk nennen eigentlich, Thomas Pynchon? Dazu ist er zu alt.
Dafür ist er zu alt. Nee, ich würde eher sagen, man hat eher so das Gefühl, dass da eine gehörige Portion LSD im Spiel war. Ach, irgendwo. Was? Also das macht das natürlich, also das ist, glaube ich, der einzige Punkt, wo man das wirklich in den 70er Jahren verorten kann. Mhm. Oder 73 ist das Buch herausgekommen. Vielleicht auch noch in späten 60ern, dass man das Gefühl hat, da ist unglaublich viel drogeninduzierte, halluziniertes, auch völlig ausuferndes, völlig unstrukturiertes Gedankenmeandere drin, was man auch getrost dann vielleicht auch mal überlesen kann, so wenn es einem zu viel wird. Das ist halt so sprachgewaltig und auch so großartig in dieser Sprachgewalt, dass man es eigentlich nicht auslassen möchte, weil man immer denkt, auf der Seite in diesem Halbsatz könnte genau diese Formulierung stecken, die einem für 3 Wochen das Einschlafen schöner macht irgendwie. Also weil das einfach, es sind wirklich großartige Formulierungen da. Also es ist wirklich auf 1200 Seiten sprachgewaltig, da ich denke, das muss man erstmal können.
Ich sehe das nicht ganz so. Ich habe das Gefühl, dass manchmal auch so gesagt, okay, da ist LSD im Spiel, versucht ein bisschen zu vertuschen, dass es kein richtiges Lektorat stattgefunden hat. Oder der Lektor hat selber auch LSD genommen, das ist sehr wahrscheinlich.
Nee, ich würde jetzt nicht sagen, es ist jetzt ja nicht auf 1200 Seiten LSD-Trip. Es hatte zwischendurch mal so auch so selbstverliebte Sprachspielereien, die natürlich wahnsinnig nervtötend auch sein können.
Ja, hast du es eigentlich auf Englisch gelesen?
Nee, ich muss gestehen, ich habe es auf Deutsch gelesen. Ich habe das Buch 24 Mal angefangen insgesamt und ich habe es eigentlich damals geschafft, nur dadurch auch zu Ende zu lesen, da ich es auf Lanzarote dabei hatte, als einziges Buch überhaupt. Und gezwungen war, auf so einem schwarzen Strand irgendwie das zu lesen oder gar nichts. Irgendwie. Und das war
also auf der einsamen Insel.
Auf der einsamen Insel ist wirklich die einzige Methode, dieses Buch, glaube ich, wirklich durchzukriegen.
Ja, das ist ja.
Kapituliert man irgendwann davor.
Eine ungewöhnliche Leseempfehlung, würde ich sagen. Keine klassische Leseempfehlung, wenn man sagt, man muss dazu gezwungen werden, es zu lesen. Dann aber wird es schön.
Ja, genau. Es ist übersetzt von Elfriede Jelinek und noch einem anderen Herrn, den ich jetzt natürlich nicht unterschlagen möchte, aber der hinter der Frau Jelinek, Thomas Pilz, genau, der ist sicherlich auch ein sehr guter Übersetzer. Also es ist wirklich, glaube ich, adäquat übersetzt auch. Den Titel Gravity's Rainbow heißt er ja im Original, ist natürlich auch ein wunderschöner Titel. Den mit Erden der Parabel zu übersetzen, es bringt das Wissenschaftliche eher raus, aber ist auch eine sehr schöne Übersetzung. Also ist, glaube ich, sehr frei übersetzt, aber sicherlich wird dem sicherlich gerecht, dem englischen Original.
Gut, ich möchte noch kurz über Licht von Christoph Meckel sprechen, was ich am Anfang schon ganz kurz angesprochen habe.
Ja, genau.
Ja, das ist eine Erzählung, nennt sich Erzählung. Das ist ganz interessant. Ich habe sie wiedergelesen. Sie ist auch aus den späten 70er Jahren. Habe sie vor etwa 20 Jahren schon mal gelesen. Und es ist interessant, was einem eigentlich in Erinnerung bleibt von so einem Buch. Also ich hatte in Erinnerung, dass es eigentlich eine ganz kurze, flotte Erzählung ist über so ein Paar, was in der Toskana, durch die Toskana fährt mit dem Auto. Und es regnet und es hat Sonne und sie sind verliebt und sie trinken zusammen. Und das ist so alles ganz hübsch, bis am Ende die Frau dummerweise verunglückt. Das entspricht überhaupt nicht dem Inhalt. Das ist das Einzige, was ich mir gemerkt habe. Ich habe dann auch gedacht, ob ich das damals so unkonzentriert gelesen habe oder ob ich einfach vielleicht selber, ich kann mich erinnern, dass ich auch mit meiner damaligen Freundin auch durch die Toskana gefahren bin, dass ich das so vermischt habe. Also der geht es übrigens gut, die ist nicht verunglückt. Aber vielleicht kann das sein, dass
Literatur und Leben sind ja doch manchmal nicht eins.
Doch manchmal nicht eins und dann in Erinnerung ist es doch eins geworden. Also es ist eine große Liebesgeschichte. Ich halte dieses Buch für eins der wichtigsten des 20. Jahrhunderts. Also weit würde ich gehen. Ja, es wird ja hinten auch verglichen mit Louis Aragons Roman Aurélien. Auch eine große Liebesgeschichte. Sagen wir mal, es ist eine der größten Liebesgeschichten,
tatsächlich,
die ich kenne. Geschrieben von einem männlichen Protagonisten, der vor allem beschreibt in einer sehr, sehr bildhaften Sprache, und auch in einer sehr sprachhaften Sprache, indem er nämlich das wiederholt, was da gesagt wurde und ein bisschen hin und her wegt, seine Beziehung zu dieser Frau, die er liebt Und wie das eben so ist, tragischerweise im Leben erkennt man ja erst, was man hatte, wenn es nicht mehr da ist. Es wird eigentlich relativ am Anfang schon klar, dass diese Frau gar nicht mehr seine Partnerin, seine Geliebte ist, aus ihrer Sicht aufgehört hat, ihn zu lieben, oder dass da etwas an andere Bedingungen, andere Voraussetzungen herrschen. Es ist nämlich so, dass er anfängt zu schreiben in dem Moment, wo er eine Zeile findet, so einen wie angefangenen Brief. Früher hat man ja Briefe geschrieben mit der Hand und dann hat man auch so Entwürfe gemacht für Briefe. Mhm. Ja, sowas erstmal so runterschreiben und dann hat man es nochmal reingeschrieben und das hat man dann abgeschickt und diese Entwürfe hat man manchmal aufgehoben oder aus Versehen aufgehoben und da wird, aus diesem Satz wird klar, dass es da noch einen anderen Mann gibt, den sie liebt. Mhm. Und das geht offensichtlich, weil er auch gar keinen Zweifel daran hatte, dass sie ihn auch geliebt hat. Aber sie hat eben zwei Männer, sie ist eine Frau, die viel reist und verbirgt vor ihm mehr oder weniger direkt diesen zweiten Liebhaber. Eigentlich verbirgt sie ihre Liebhaber nicht, das muss man sagen. Also das passt vielleicht auch sehr stark in die Zeit. Also das ist ein Paar in den 70er Jahren, sie ist Journalistin und er ist offenbar Künstler, die ihre Liebe offen leben und da gehören auch mal andere Affären mit rein. Diese Geschichte aber verbirgt sie, weil sie eben besonders wichtig ist. Und da gibt es einen Satz aus diesem Brief, den er gefunden hat, wo sie sagt, mit dir kann ich plötzlich früh aufstehen, kann ich vernünftig sein, kann ich arbeiten. Also all das, was sie mit ihm, mit dem Künstler nicht kann. Mit dem kann sie sozusagen besinnungslos durch den Regen laufen und tanzen und die Tages- und Nachtzeiten spielen keine Rolle und man reist so durch die völlige Entgrenzung. Ja. Und da bei diesem anderen Mann
findet sie den Halt,
und findet sie die Grenzen. Und offensichtlich, man kann es nur vermuten, hat sie sich am Ende dann für den anderen Mann entschieden. Und diese ganze Geschichte
von Verlust.
Ja, ist eine Geschichte von Verlust. Ja, das ist eigentlich sehr, sehr interessant. Das ist eine Geschichte von Verlust. Also die Liebe, er beginnt erst die Liebe zu beschreiben in dem Moment, wo er sieht, dass sie verloren geht. Erst da versteht er eigentlich, was er hatte. Ja. Und es sind diese vielen Momente, die er beschreibt. Mehr ist es einfach, es wird gar nicht alles bewertet. Es ist irgendwie so wie jemand, der einen langen Liebesbrief schreibt und sagt, weißt du noch da? Und da hast du so geguckt. Und dann liefen die Regentropfen an deinem Gesicht herunter und dann und so weiter und so weiter. Mhm. Ne? Das ist so auf sehr lange. Und man versteht am Anfang, dass, wie gesagt, es einen Grund dafür gibt, dass diese Liebe nicht mehr besteht. Und das ist die, dass sie sich für einen anderen Mann entschieden hat. Und den zweiten Grund versteht man ganz am Ende, ist nämlich der, dass sie bereits tot ist. Also eigentlich auch ein mögliches Beziehungsende. Ja.
Ja.
Ich kann das nur...
Christoph Meckel, es ist mir tatsächlich noch nie auch nur im Entferntesten untergekommen.
Christoph Meckel ist eigentlich Maler.
Verstehe.
Das ist aus dieser Generation, auch diese etwas vor 68er Generation. Ich glaube, müsste jetzt 80 sein.
Ja.
Okay. Lebt auch noch.
Ja.
Und arbeitet.
Das kannst du mir gleich mal da lassen, wenn du magst.
Mhm.
Ich finde es halt erstaunlich, wie sehr doch Schriften, Bücher, Schriftsteller doch in Vergessenheit geraten, die es offensichtlich nicht verdient haben.
Naja, es gibt, ich glaube, bei Christoph Meckel, ich habe noch ein Buch von ihm, da schreibt er über seinen Vater, auch eine Verlustgeschichte. Und das ist im Wesentlichen, was er geschrieben hat. Er mag noch ein, zwei andere geschrieben haben, aber es gibt eben tatsächlich Schriftsteller, die eigentlich nur ein Buch schreiben oder eigentlich nur eine kurze Erzählung.
Ja.
Und das ist es eigentlich. Und das reicht auch.
Und das reicht auch. Ja, man hat ja oft das Gefühl, also ich finde gerade heutzutage, dass wo sehr viel geschrieben wird, irgendwie, dass Leute halt so ein Werk, ihr Werk zu Papier bringen sollten vielleicht auch und dann vielleicht auch einfach aufhören, weil man das Gefühl hat.
Ich bin absolut deiner Meinung. Ich bin absolut deiner Meinung. Nicht nur, weil ich die ganzen vielen Bücher nicht lesen will, sondern einfach auch um der Schriftsteller selbst
willen. Ja, ich glaube, sie würden sich einen großen Gefallen damit tun, irgendwie zu sagen, das war das, was ich sagen musste.
Ja.
Und das war gut, dass ich das gesagt habe. Und all das andere muss nicht gesagt werden. Also
viele Schriftsteller, und da fallen vielleicht auch Leute wie Wolfgang Herrndorf oder so rein, die schreiben dann zu einem bestimmten Zeitpunkt ihres Lebens ein Buch, das hat dann Erfolg, zu ihrem Unglück hat es Erfolg und dann scheinen alle von ihnen zu verlangen, dass er jetzt eben Schriftsteller ist und dass er jetzt sich diesem Literaturbetrieb aussetzen muss.
Ja, dass das ein Beruf wird.
Dass ein Beruf wird.
Genau.
Ein, zwei Jahre dieses Buch schreiben muss.
Genau.
Warum kann es nicht sein, dass man ein Buch schreibt, dann vielleicht im Alter noch eins und...
Ja, so ein großes Leuchten, das... Genau. Ja.
Mich hat aber da eben auch beeindruckt bei dieser kurzen Erzählung Licht, Ja, dass das eben eine ganz andere Zeit war. Wie gesagt, ich habe es schon gesagt, während der Motor warm lief, passieren dann Dinge. Es wird unheimlich viel geraucht. Es werden die Zigaretten aneinander angezündet. So, man küsst sich, aber inzwischen küssen sich dann auch die Zigaretten, weil die eine an der anderen angezündet wird. Oder man ist so verliebt, dass man gewöhnlich stand der Wagen vor dem Lokal, in dem sie da trinken. Ist ja auch schon mal so ein ganz anderes Herangehen als heute. Und dann plötzlich steht es nicht mehr da, als sie rauskommen, weil sie so verliebt sind oder weil sie so betrunken sind oder weil der Wagen dann doch woanders stand und irgendwann haben sie ihn dann gefunden. Ja. Das wird gar nicht problematisiert, dass man so schwer alkoholisiert nicht mehr Auto fahren darf. Das war vielleicht einfach damals in den 70er Jahren.
Genau, wie es keine Kindersitze gab und man ausgestreckt auf der Rückbank auf dem Weg nach Spanien hinten schlief im Auto. Ne? Alles nicht mehr denkbar.
Ja.
Und das macht das halt wirklich, also dadurch, dass es zwar noch relativ nah uns dran ist, aber das wirkt teilweise weiter weg als Literatur, bei der man sich damit abgefunden hat, dass sie weit weg ist. Also, weiß ich, der Flaneur in Berlin irgendwie in 20er Jahren oder so. Also, da merke ich schon, dass das tut manchmal fast ein bisschen weh, dass man denkt, das hat man ja erlebt.
Ja.
Also diese 80er gerade.
Ja, es war eben doch auch eine große Freiheit in mancher Hinsicht. Nicht nur was das Rauchen und Trinken angeht, worüber immer gesprochen wird. Es war eine andere, ja, also, kommt auch bei diesem Licht ganz gut durch. Man gehört nicht zum Mainstream. Das ist völlig klar. Man versucht gar nicht, es gibt dann da zwar auch schon Menschen, die darüber reden, wie sie ihr Geld anlegen und was eine vernünftige Investitionsentscheidung ist und wie man seine Karriere plant, aber man gehört nicht dazu. Und das waren offensichtlich sehr viele Leute, die versucht haben, nicht zum Mainstream dazuzugehören.
Es war relativ leicht, nicht zum Mainstream zu gehören. Also
völlig richtig. Also es gab einen ganz anderen ökonomischen Druck, der war nicht so stark da. Man konnte mit ein bisschen jobben und mit ein bisschen künstlerisch tätig sein.
Obwohl, wenn ich das jetzt so sage irgendwie, dann denke ich, meinen Freundeskreis hier in Berlin angucke.
Geht immer noch. Ja, das ist doch schön. Das ist eigentlich auch schön, wenn das so ist.
Ja.
Und dass die 90er und die 70er haben ja da sicher auch Gemeinsamkeiten.
Ja, ja.
So, dann haben wir noch ein paar Minuten Zeit, über das Buch zu sprechen, was keiner gelesen hat. Lenz von Peter Schneider. 1973 im Rotbuch Verlag erschienen.
Ich habe es nicht nur nicht gelesen, ich habe auch nie was davon gehört, wo ich dachte, ich weiß gar nicht, wie sinnvoll das ist, wenn ich über ein Buch spekuliere, von dem ich nicht mal...
Das ist ja die große Herausforderung.
Das ist die große Herausforderung, genau. Ja.
Ja, ich meine, man kann vielleicht dazu sagen, ich kenne das Buch auch nicht. Ich weiß nur, dass es ein Buch ist, das ist das Buch, mit dem Peter Schneider bekannt geworden ist oder, wie gesagt, das Buch, was ihn dann zum Schriftsteller gemacht hat.
Du sagst ja so, also müsste ich wenigstens Peter Schneider kennen, aber das Ding kenne ich auch nicht.
Peter Schneider ist ein 68er, kann man so sagen, Erzähler. Uwe Timm hat vielleicht Ähnlichkeiten mit ihm, ist es schwierig, die zu vergleichen.
Ja, Uwe Timm kenne ich zumindest.
Ja. Peter Sartorius ist auch einer aus dieser Clique.
Ja.
Die haben da, ich weiß nicht wo, ob das Frankfurt, Berlin oder München war, in 1868 da erlebt auf die eine oder andere Weise seitdem schreiben sie alle 3 Jahre ein Buch.
Tatsächlich.
Würde ich doch sagen. Peter Schneider hat jetzt erst wieder ein Buch geschrieben, das ist im Mai erst erschienen, also der lebt immer noch und schreibt immer noch.
Ja.
Das heißt Die Lieben meiner Mutter. Da geht er, ich finde es wahnsinnig mutig, oder man muss vielleicht sagen, der Protagonist in seinem Buch, der aber auch sehr viele Ähnlichkeiten mit ihm selbst hat, geht den Liebhabern seiner Mutter nach, das geht erst jetzt, wo alle tot sind. Also er findet eben Briefe von dieser Mutter, die auf Sütterlin sind, die er erstmal übersetzen muss.
Und der hat ja natürlich eine alte Mutter. Also das ist
genau. Also
damals
also
war sie auch nicht selbstverständlich viele Liebhaber zu haben.
Ja, Peter Schneider ist.
Aber vom Sehen kenne ich den.
Ja, vielleicht kennst du ihn von Sehen.
Das ist ja lustig, ja.
Peter Schneider ist 70 etwa, Anfang 70, genau. Seine Mutter ist natürlich tot, aus dieser Generation, die im Krieg jung war, seine Mutter, oder in den 30ern, 40ern war, und die eben diese vielen Liebesbriefe geschrieben hat und eben nicht alle an seinen Vater und auch an andere Männer, die teilweise auch sogar Bekannte und Freunde seines Vaters waren, also nicht unproblematisch, und die sie aber sehr konsequent, diese Lieben lebt sie sehr konsequent.
Ja,
wie das, glaube ich, auch nur Frauen können, aus meiner Sicht. Und da kommt eben auch diese Parallele vielleicht wieder zu Licht von Christoph Meckel. Es gibt keine Ausschließlichkeit. Also wenn ich den einen Mann liebe und den anderen eben auch, dann ist das eben so. Ja. Und
du glaubst, das ist eine frontspezifische?
Ich kenne es nur von Frauen natürlich, weil ich Frauen ausgesetzt bin, ja.
Ausgesetzt.
Oder vielleicht kann man so natürlich haben Männer
das
auch.
Das klingt so ein bisschen wie so eine Erosionskraft irgendwie. Die
ja, stimmt. Das trifft es ganz gut. Natürlich. Ich bin natürlich, ja, sicher. Das ist, ich bin ja ein heterosexueller Mann mit Frauen, mit der sich an Frauen bindet und bin natürlich der weiblichen Gewalt dann ausgesetzt in einer gewissen Weise. Und ich glaube,
man könnte das ja aber auch als was Stützendes, Protektives sehen und nicht als was einem erodiert.
Genau.
In den Grundfesten.
Also wenn wir schon geologische Vergleiche ziehen, dass ja ein Stein hat mehrere Funktionen. Er kann dich stützen und ein fester Stein sein, auf dem du den Haus baust, und er kann dir auf den Kopf fallen und kann dich überrollen. So ist das nun mal. So ist es mit Naturgewalt. Ich glaube, dass man mit Frauen oder vielleicht auch mit Menschen erst glücklich sein kann, wenn man vor ihrer Art kapituliert. Also sich unterwirft, ist falsch, aber wenn man versteht, dass man eben bestimmte Dinge nicht ändern kann, sondern und sie eben laufen lässt. Und das dazu gehört, dass man unter gewissen Dingen auch leidet und dann aber auch gestützt wird. Ja. Und Frauen können das, was ich glaube, was spezifisch für Frauen ist, natürlich haben Männer auch unterschiedliche Liebhaberinnen. Nicht alle von denen haben sie aber lieb, das ist der Unterschied. Also Männer tendieren eben auch sehr stark zu Affären, die ihnen nichts bedeuten. Bei Frauen ist dann oft immer Liebe im Spiel und das macht es dann schwierig. Ja.
Das ist natürlich eine ganz große These irgendwie.
Das ist eine große These.
Das würde ich jetzt wahnsinnig gerne weiterverfolgen, aber leider habe ich überhaupt keine Zeit, weil ich jetzt weg muss.
Oh, du musst weg. Okay.
Ja, vielleicht können wir das bei.
Das machen wir beim nächsten Mal. Das ist ja auch ganz egal, über welches Buch wir dann sprechen, können wir genau darüber weiterreden.
Ja,
das war's. Vielen Dank.
Ja, danke dir.
Tschüss.
Kurz und knackig. Tschüss. Mhm.
So, jetzt muss ich noch sehen, wie ich das hier abstelle. Finde ich gut, dass wir so zeitorientiert waren.